Ich habe sehr früh selbst wirklich Kinderromane gelesen. Ich habe auch echt viel gelesen in der Zeit. Also meine Mutter erzählt immer davon, dass ich mein Zimmer aufräumen sollte. Und dann war es so still in meinem Zimmer. Und dann sah sie mich auf dem Bett sitzen, lesend mit dem ganzen Chaos außenrum.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Hallo, guten Tag. Ich bin Christian Möller und das hier ist schon Folge Nummer 5 von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit prominenten Menschen über Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Und möglich gemacht wird das durch die Unterstützung durch HörerInnen. Ein paar sind wieder neu dazugekommen seit dem letzten Mal. Melissa, Anja, Tine und Paul oder vielleicht Paul. Auf jeden Fall vielen Dank euch. Wie man UnterstützerIn werden kann, das steht auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Ich sag gleich aber auch noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt aber erst einmal zu der Frau, mit der ich mich heute unterhalte. Simone Buchholz ist eine der besten Krimi-Autorinnen Deutschlands, geboren und aufgewachsen in Hanau. Sie lebt aber schon lange in Hamburg. Wegen dem Wetter ist sie dahin gezogen, hat sie mal gesagt. Aber auch, um sich an der Henri-Nannen-Schule zur Journalistin ausbilden zu lassen. Als Journalistin arbeitet sie hin und wieder heute auch noch. Unter anderem schreibt sie eine Kolumne über Getränke fürs Magazin der Süddeutschen Zeitung. Simone geht gerne in Bars. Das hat sie mit ihrer in Hamburg ermittelnden Staatsanwältin Chastity Riley gemein. 10 Bände hat sie über die inzwischen schon geschrieben. Für einen davon, Mexiko-Ring, hat sie den ersten Platz beim Deutschen Krimipreis gekriegt. Gerade ist der vorerst letzte Band aus ihrer Reihe um Chastity Riley erschienen. Darüber sprechen wir auch, aber natürlich vor allem über die Bücher, die Simone durch ihr Leseleben begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, hallo, hörst du mich?
Ach, ja.
Bin ich da?
Ja, da bist du.
Okay.
Ja. Kannst du noch ein bisschen weiter reden?
Mhm. Gerne. Ich habe hier mitgebracht Marguerite Duras, Der Liebhaber, Raymond Chandler, Der große Schlaf und Amistad Maupin, Stadtgeschichten Band 1.
Okay. Willst du vorher noch was fragen? Sonst fange ich einfach direkt an.
Nee, lass anfangen.
Ja, hey Simone, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Christian.
Wir wollen übers Lesen reden und über Bücher. Bücher, die dich geprägt haben. Mir ist, nachdem ich den Titel für diesen Podcast festgelegt und auch schon den Titel im Audio habe einsprechen lassen, aufgefallen, dass geprägt haben irgendwie so ein bisschen hochschnobriges Wort, würde man in Köln sagen, ist. Aber mir fällt kein anderes dafür ein, für Bücher, die irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Hängen geblieben sind?
Ich finde das.
Nachhaltig beeindruckt haben?
Also, ich finde das eigentlich total. Ich finde Prägung ist ein schönes Wort, weil es ja sowas. Also, ich muss dann immer an Konrad Lorenz und die Gänse denken, weil ich da als Kind im Biologieunterricht so einen Film gesehen habe, wie die kleinen Gänse geprägt werden auf die großen Gänse oder halt auch auf andere Tiere. Und genau das machen ja auch Bücher mit uns. Gerade in der Phase, über die wir wahrscheinlich reden, die ja dann vielleicht auch irgendwann mit Mitte, Ende 20 vorbei ist. Da werden halt diese Prägungen vorgenommen in jeglicher Art. Also da ist noch viel Unbeschriebenes in so einem menschlichen Geist. Und ich finde Prägung total super. Ich finde das genau richtig, den Titel. Ich würde mich da überhaupt nicht wundern. Nö.
Okay, das heißt, du läufst Büchern hinterher wie Gänse, Konrad Lorenz, wenn ihre Mama nicht da ist.
Ich laufe den Gedanken in den Büchern hinterher, glaube ich. Ja, doch schon.
Und du findest, das ist meistens eine bestimmte Phase, wo man noch so empfänglich ist. Ist das ein Fenster, was sich öffnet und dann irgendwie auch wieder zugeht? Und dann kann man nur noch sozusagen ausgetretene Pfade entlang gehen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass diese tiefen Spuren, die andere Gedanken hinterlassen können, dass die tatsächlich ein bisschen früher stattfinden. Also wenn du dann irgendwann selbst eine gewisse Menge an Lebenserfahrung hast, dann hast du ja auch eine sehr starke Haltung entwickelt vielleicht zum Leben. Und also ich bin schon relativ stur geworden in den letzten 15 Jahren, glaube ich. Und das heißt nicht, dass mich nicht andere Gedanken beeindrucken oder auch noch in eine Richtung lenken können. Aber die müssen dann schon eine große Wucht haben, glaube ich. Also ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es eher eine Weiterentwicklung dessen, was eben gelegt worden ist. Also wenn du eben auf Gänse, Wölfe und Möwen geprägt bist, rennst du dann vielleicht nicht mehr so schnell einer Giraffe hinterher.
Okay, ja, wahrscheinlich schon. Jetzt nochmal ganz konkret auch auf Bücher bezogen, weil ich finde, das ist ja immer so eine ganz interessante Frage. Kann man dir gut Bücher empfehlen? Liest du, was Leute dir empfehlen? Oder bei mir ist es eher so, dass ein Buch irgendwie aus dem anderen folgt oder meistens ich eher so da meine eigene Agenda verfolge und oft so Leuten sage, ja, danke für die Empfehlung, werde ich unter Garantie frühestens in 3 Jahren lesen, weil so läuft es bei mir halt nicht.
Nee, ich lese sehr wild durcheinander und ich lese tatsächlich auf Empfehlung, aber auch wenn ich was über ein Buch lese, das mich interessiert oder wenn, also ich bin total anmachbar von Covern. Also ich gehe in die Buchhandlung, möchte 2 Bücher kaufen und gehe mit 10 da raus, einfach weil ich die Cover ja toll finde. Und dann kommt es natürlich bei mir beruflich hinzu, dass ich sehr viele Leute kenne, die selbst schreiben. Also ich habe halt viele SchriftstellerInnen in meinem Freundeskreis und natürlich lese ich auch, was die geschrieben haben. Und da dieser Freundeskreis recht bunt ist, lese ich auch ganz wild durcheinander. Also doch, mir kann man super gut Bücher empfehlen, allerdings die empfehlende Person natürlich akzeptieren als kompetent. Ja, klar. Also jeder kann mir keine Bücher empfehlen. Nee.
Ich würde mir auch von Alexander Gauland keine Bücher empfehlen lassen. Selbst wenn sie gut sind, nicht.
Nee, da man dreht sich einfach sofort weg, wenn er anfängt zu reden, oder?
Ja. Okay, wir fangen jetzt aber mal an mit den Buchempfehlungen von dir sozusagen, die ja auch so ein bisschen deine Lesebiografie, glaube ich, widerspiegeln. Du hast mir in der Vorbereitung so ein bisschen geschrieben, was du mitbringen wirst. Bevor wir da einsteigen, aber erst nochmal die Standardfrage, die stelle ich, glaube ich, jedem hier bisher in diesem Podcast. Kannst du dich noch an dein allererstes Buch erinnern, was du so als Kind vorgelesen bekommen hast oder selber gelesen hast? Also auf jeden Fall das erste Buch so deiner Wahrnehmung nach?
Ja, das wäre jetzt schon gleich eins aus der Liste, die ich mitgebracht habe.
Ja, bitte.
Weil ich wirklich ich erinnere mich noch wie heute an diese Leseerfahrung. Und zwar fand die statt, da muss ich so 8 Jahre alt gewesen sein. Ich habe sehr früh selbst wirklich Kinderromane gelesen. Ich habe auch echt viel gelesen in der Zeit. Also meine Mutter erzählt immer davon, dass ich mein Zimmer aufräumen sollte und dann war es so still in meinem Zimmer und dann sah sie mich auf dem Bett sitzen, lesend mit dem ganzen Chaos außenrum. Und ich bin immer sofort, ich bin so total versunken in Büchern. Und die allererste Erfahrung war auf Fehmarn am Weststrand. Da war ich immer mit meinen Großeltern, habe ich da den Sommer verbracht, in so einem ganz kleinen Bauwagen Ferienhäuschen, das war so eine komische Hippie-Community da. Und ich lag in den Dünen, ich war allein, also es waren wohl keine anderen Kinder da an dem Tag oder in dieser Sommerwoche, in der wir da waren. Und ich lag in meinem hellblauen Frotte-Bademantel nach dem Baden in den Dünen. Es war wie immer auf Fehmarn windig, aber die Sonne brezelte vom Himmel. Und ich lag da in so einem warmen Wind und habe ein Buch angefangen, das meine Mutter mir mitgegeben hatte oder geschenkt hatte vor den Ferien von Mira Lobe. Das hieß König Tunix. Und
König was?
König Tunix.
Aha.
Aus dem am Ende
subversive Literatur von den Eltern empfohlen bekommen.
Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war von meiner Mutter, aber wir sind schon so ein sozialdemokratisch linker Haushalt immer gewesen. Und also die Leseerfahrung war so irre, weil ich komme dann gleich zu dem Inhalt von dem Buch, weil mich das wirklich sehr stark geprägt hat, glaube ich.
Okay.
Die Leseerfahrung war so wunderschön, weil die Natur so toll war, so stark und ich so alleine mit mir und diesem Buch war. Und wenn ich heute noch mir die perfekte Lesesituation vorstelle, dann ist es genau die, alleine in den Dünen liegend auf dem Rücken mit dem Himmel und der Sonne und dem Wind um mich herum, dieses Buch lesend. Und das Verrückte an dem Buch, ich habe jetzt erstmal nochmal geguckt, wer eigentlich Mira Lobe war. Mira Lobe wurde geboren als Miriam Rosenthal und ist vor dem Krieg mit ihrer Familie emigriert und zwar direkt nach Israel und war immer eine stramme Kommunistin. und hat in ihren Büchern vor allem gegen Rechts und gegen Kapitalismus angeschrieben. Und das war mir als Kind natürlich überhaupt nicht klar. Aber als ich das jetzt las, wer die Frau eigentlich war,
ja,
habe ich begriffen, was die mir da eingepflanzt hat. Es geht nämlich um einen König, den König Tunix. Es ist ein ganz fauler, dicker, aber sehr lieber König, der den ganzen Tag auf seinem Bett mit seinen vielen Matratzen in seinem Schloss liegt. Und außenrum sind so ganz viele fleißige Leute, die dafür sorgen, dass er da auch immer so faul liegen kann. Und er hat eine Tochter, Prinzessin Pimpinella, die vollkommen falsch ist in ihrer Art für seine Welt. Also die turnt immer nur den ganzen Tag im Wald rum und hat so komische kleine Locken. Es sind auch sehr, sehr schöne Illustrationen, so ganz einfache Zeichnungen gewesen in dem Buch. Und ich habe mich sofort mit Pimpinella identifiziert, weil ich auch den ganzen Tag im Wald rumgeturnt bin. Ich bin im Spessart aufgewachsen, ne? Das war so meine Welt. Und König Tunix macht halt immer nichts den ganzen Tag. Und Pimpinella ist langweilig. Die will, dass ihr Vater was mit ihr macht und hat überhaupt keinen Bock, so eine Prinzessin zu sein, der Arsch hinterhergetragen wird. Und dann schafft sie es, ihren Vater in den Wald zu locken und ihn dazu zu bringen, eine Hütte zu bauen aus Holz. Also er muss Holz fällen und baut sich eine Hütte und ist plötzlich, als diese Hütte fertig ist und er irgendwie 40, 50 Kilo abgenommen hat, der war vorher ganz, ganz dick und dann ist es plötzlich so ein ganz schlanker König, der auch gar keinen Hermelinmantel mehr anhat, sondern nur noch so eine Arbeiterkluft und wird glücklich in diesem eigenen Tun und benennt sich dann um in König Tufix. Und sein Schloss, also er wohnt dann nicht mehr im Schloss, sondern in dieser Holzhütte und da steht auch oben drüber König Tufix der Erste.
Ja.
Und das Schloss wird so eine Art Spielplatz, wo alle Kinder eingeladen werden, alle Freundinnen und Freunde von Pimpinella und dann spielen die eigentlich nur noch in dem Schloss. Da findet nichts anderes mehr statt. Totaler Traum.
Das ist auch mal eine andere Prinzessin als Prinzessin Lilifee, muss man sagen, ne?
Ja, komplett. Also als ich aufgewachsen bin, ich bin 1972 geboren, da gab es auch solche vollkommen rosa Lilifee-Prinzessin, die gab es da gar nicht. Die waren eh immer alle so ein bisschen anders, die, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber mich hat das tatsächlich offenbar so nachhaltig geprägt, diese Geschichte, weil ich echt ja dann doch immer so ganz am antikapitalistischen Rand stehe mit meinen Überzeugungen. Und mir war das gar nicht klar, was Mira Lobe da für einen Samen gesetzt hat, offenbar.
Was denkst du denn, was das mit dir gemacht hat? Also wie dich das geprägt hat?
Ja, dass es gut ist, wenn der Mensch für sich selbst sorgen kann und von der eigenen Hände Arbeit leben kann und dass das glücklich machen kann, dass einen das erfüllen kann, dass man sich halt nicht, nur weil man sich's leisten kann, den verdammten Arsch hinterher tragen lassen sollte. Also natürlich steckt da auch so ein bisschen so ein Leistungsgedanke drin, aber es steckt vor allem ein Glücksversprechen darin, finde ich, dass doch bitte jeder mit einfachen Mitteln glücklich sein sollte und dass wir gar nicht ein System brauchen, das immer weiter wächst und dass es eben ein schlechtes System ist, wenn die einen ganz reich und fett sind und sich auf ihrem Reichtum ausruhen, während die anderen denen die ganze Zeit hinterherrennen müssen und die auch nur leben können, weil diese Bediensteten ihnen das ermöglichen und dass das auch die in dem Schloss dann oder die reichen Leute unglücklich macht, während Glück vielleicht eher ist, wenn alle zusammen im Wald eine Hütte bauen und es niemanden gibt, der für den anderen arbeitet. Und das war immer ganz tief in meinem Verständnis offenbar. Also das sehe ich heute noch so. Das klingt jetzt so wahnsinnig naiv, aber dass es eben nicht okay ist, wenn die einen für die anderen arbeiten, die dann gar nichts mehr machen müssen und immer nur bequemer werden, sondern dass wir doch alle die Chance haben sollten, für unser Leben und für unser Einkommen selbst sorgen zu dürfen, wenn wir das denn können. Und dass bitte auch ein Job reichen sollte, um einen Menschen zu ernähren oder eine Familie.
Ja, lustig. Ich habe mir bei dem Titel was ganz anderes vorgestellt, als du ihn eben gesagt hast. Weil es gab mal, ich glaube von der Taz in den 80er Jahren, und das ist so häufig dann auch nacherzählt worden, einen Tunix-Kongress. Auf dem hat sich, glaube ich, der Chaos Computer Club gegründet, wenn ich nicht ganz verkehrt liege. Und ich hatte mir das so ganz anders vorgestellt, weil es gibt ja auch so dieses Recht auf Faulheit und so weiter als so eine subversive Sache auf der Linken, eher so dann in den, ja, auch in den 70er, 80er Jahren eigentlich. Aber klar, wenn die Autorin eine stramme Kommunistin ist, dann findet sie natürlich Arbeit eigentlich eine gute Sache, nur dass es halt alle machen sollten. Also es geht nicht um das Recht darauf, nichts zu tun. Das hatte ich nämlich so als, hatte ich gemeint, als ich eben gesagt habe, oh, subversiv klingt es.
Ja, also nee, es geht nicht um so eine Laziness und das ist, glaube ich, aber auch was, worunter ich manchmal leide vielleicht unter dieser frühen Prägung. Das kommt aber sicher auch.
Musst du immer was tun?
Ja, also ich kann nicht gut faul sein. Ich kann mich gut langweilen. Also mir ist nie langweilig. Ich bin immer gut mit mir alleine, wenn ich nichts zu tun habe. Aber das Gefühl, jetzt faul zu sein und am Ende andere für mich arbeiten zu lassen, damit ich faul sein kann, das ertrage ich schlecht. Das hat aber sicher auch eher mit meiner Erziehung zu tun. Also meine Mutter ist auch jemand, die nur sehr, sehr schwer faul sein kann und sich ausruhen kann. Und das geht mir auch so. Ich bezahle da auch oft einen Preis dafür. Ich war dann halt stramm krank, damit ich mal 2 Wochen Ruhe gebe. So. Also ich höre nicht früh genug auf, bevor ich nicht erschöpft bin. Das hat aber, glaube ich, gar nichts mit Mira Lobes tollem kommunistischen Manifest zu tun. Aber tatsächlich finde ich oft das Leben zu kostbar und auch zu kurz, um nichts zu tun. Also auch Lesen ist ja was tun. Denken ist ja was tun. Also den Anspruch auf nicht produktiv sein, den finde ich komplett richtig.
Okay.
So, das ist wichtig. Ich wünschte, ich könnte das öfter, aber ich kann eigentlich schon auch ganz gut spazieren gehen und in die Luft starren oder eben nicht produzieren. Aber das ist für mich, faul sein ist für mich wirklich so auf der Couch liegen und 10 Folgen von irgendeiner Serie bingen. Und wenn ich sowas mal mache, was ich wirklich sehr, sehr selten mache, weil ich auch als arbeitende Mutter die Zeit nicht habe, fühle ich mich danach eher schlecht. Das macht, ist nichts, was mir Freude bereitet, langfristig.
Hast du denn auch eine, wie Juli C. das über sich selber gesagt hat, Schreibsoldatin in dir? Also wenn die Deadline näher rückt, dann ziehst du es durch?
Ja, total. Ich bin, also nicht nur, wenn die Deadline näher rückt. Ich bin echt eine verdammte Schreibsoldatin. Wenn Juli das so sagt, ja, dann muss ich sagen, ja, da sehe ich mich auch. Das hat auch mit der arbeitenden Mutter zu tun.
Ja.
Also ich kann halt das nicht ewig rausschieben, was ich zu tun habe. Und ich lebe vom Schreiben. Und alle, die vom Schreiben leben und jetzt nicht einen Bestseller nach dem nächsten rausdonnern, müssen auch sehen, wie sie da zu Rande kommen. Und deshalb habe ich schon ganz klare Schreibzeiten. Klar, ich fange üblicherweise gegen 9 an und so dann Schulunterricht stattfindet außer Haus, kommt mein Sohn irgendwann gegen 4 nach Hause und dann ist halt die Konzentration weg. Also dann ist die Ruhe weg, dann kann ich nicht mehr schreiben und in der Zeit muss ich einfach ganz viel schaffen, weil ich habe immer Deadlines, ehrlich gesagt.
Okay, und wie hast du das jetzt im Lockdown geschafft mit Homeoffice? Gut, bei dir sowieso, aber Homeschooling dann auch noch?
Keine Ahnung, frage ich mich auch.
Okay.
Ich habe keinen Schimmer, ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Mira Lobe. Okay, das war Mira Lobe, König tu nix. Ist das überhaupt noch erhältlich? Weißt du das zufällig jetzt gerade auswendig?
Ich habe mal nachgeschaut, ich habe nur ganz alte Cover gefunden. Also
okay. Vielleicht
ist es noch erhältlich, ich kann es gar nicht sagen. Aber es ist ein schönes Buch, um den Kindern richtig einen auf Links mitzugeben.
Okay, ja, vielleicht kann das ja mal wieder jemand auflegen, falls es das nicht gibt. Okay, nächstes Buch, was hast du noch dabei?
Nächstes Buch, da war ich dann ein paar Jahre älter, aber noch nicht wirklich pubertierend, glaube ich. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig von Christine Nöstlinger.
Oh ja.
mich auf viele Arten beeindruckt.
Schon wieder ein König.
Das stimmt. Also vielleicht wurde in der Zeit auch viel über Adel erzählt. Aber der Gurkenkönig ist ja, der ist ja so ein kleiner Nazi.
Okay.
Der wird ja bei so einer Familie im Keller gefunden. Ich glaube, der sitzt auf so einem Gurkenfass oder kommt aus so einem Gurkenfass. Also es ist eine Gurke und es ist so ein, ja, ist schon so ein Nazi-Typ. Der will, dass die ganze Familie nach seiner Pfeife tanzt, hat auch total faschistische Ansichten. Die Familie muss sich damit auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kinderhauptfiguren hießen. Ich habe nur immer große Angst gehabt, wenn ich selbst in den Keller musste, um Apfelsaft zu holen,
ja. Dass
da am Ende, ich hab lange Jahre Angst vorm Gurkenkönig gehabt, dass
Ach,
da am Ende so eine schimpfende große picklige Gurke sitzt. Und es geht eigentlich die ganze Zeit darum, wie die Familie es schafft, sich diesem Terror des Gurkenkönigs zu entziehen, den sie sich ja erst so ein bisschen, wissen gar nicht so recht, was sie machen sollen. Der terrorisiert die plötzlich und schreit immer und will alles und so.
Ja.
Und dann entziehen die sich dem aber. Und das ist, glaube ich, was, was sich auch so ein bisschen gesetzt hat bei mir, dass man Leuten, nur weil sie laut und hässlich und da sind, nicht den Weg frei machen muss. Es gibt gar keinen Grund dafür. Und vielleicht muss man halt zusammenhalten gegen solche Leute, damit die wieder weggehen. Und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie der wieder weggegangen ist, aber die Familie hat es geschafft, den loszuwerden irgendwie. Es wäre auch mal interessant, ich hätte noch mal recherchieren sollen vorher, aber ich dachte, ich mache das jetzt mal so aus meiner Erinnerung heraus. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich eine Weile eingeschüchtert war von dem Gurkenkönig.
Ja, okay. Christine Nöstlinger, das ist ja auch ganz interessant. Man weiß so ein bisschen, wenn du es nicht eh schon gesagt hättest, mit sozialdemokratischer Haushalt, weiß man so ein bisschen in der Zeit, was das für ein Haushalt war und was es für Eltern waren, wenn jemand als Kind Christine Nöstlinger gelesen hat, ne? Weil andere Kinder, die lasen andere Kinderbücher. Das konnte man auch in der Zeit schon so sehen.
Ja.
Ja, also ich finde, es gibt schon so die typischen linksalternativen Kinderbücher, so in den 70ern und 80ern.
Also meine Eltern waren nie linksalternativ, da so, ja, dazu sind die, glaube ich, auch zu alt. Also tatsächlich ist meine Mutter Spätmutter geworden, die ist 1938 geboren, mein Vater 1941. Also ich bin nicht mit so 68er-Eltern aufgewachsen, dafür waren die zu alt. Aber mein Vater ist wirklich, der ist ein ganz klassisches Arbeiterkind und hat selbst Drucker gelernt. Und für den war aber zum Beispiel immer Literatur und vor allem Musik, klassische Musik, war für meinen Vater immer ein Schlüssel zu Bildung. Deshalb war das bei uns total wichtig, dass das Kind liest und Musik hört und auch ein Instrument lernt. Und meine Mutter kommt aus dem Künstlerhaushalt. Also mein Opa war Opernsänger in Hamburg an der Staatsoper.
Stimmt, das hast du ja schon mal erzählt.
Genau, und also es war nie viel Geld da. Meine Eltern haben wirklich brutal viel gearbeitet, ihr Leben lang. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass die sehr, sehr viel gearbeitet haben, um uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Und kam halt zwangsläufig aus ihrer eigenen Herkunft heraus mit nie viel Geld. Waren das die Themen, mit denen die sich auseinandergesetzt haben und ich mich auseinandergesetzt habe? Also ich weiß noch, dass mein Vater erschüttert war, als die FDP damals Helmut Schmidt in den Rücken gefallen ist und der Bundeskanzler dann nicht mehr sozialdemokratisch war. Das waren bei uns richtige Einschläge, sowas.
Boah, das weiß ich noch. Als Helmut Schmidt nicht mehr Kanzler war, ich sehe das noch vor mir, wie wir bei uns zu Hause
im Wohnzimmer
gesessen haben. Bücherregal an der Wand war, an der Rückwand, und immer nur, wo meine Mutter sehr stolz drauf war, auf so eine komische protestantisch-bildungsbürgerliche Art. Wir haben ja nur einen kleinen Fernseher und sehr viele Bücher. und da stand halt dieser kleine Fernseher, es war aber auch damals noch nicht die Zeit, wo man so Riesenfernseher hatte. Aber es war auch für damalige Verhältnisse schon echt ein kleiner Fernseher. Auf diesem kleinen Fernseher war Helmut Schmidt und war nicht mehr Bundeskanzler und hat die letzten Worte gesprochen. Ich weiß, meine Mutter hat geweint.
Ja, bei uns wurde auch, also da wurde schwer geschluckt, es war ganz schlechte Stimmung. Und ich habe auch, wann war das, 1982?
Ja, ja.
Genau, da war ich 10. Und ich weiß, dass gerade, also ich weiß bis heute, das war ein Gefühl, hier ist was passiert, was nicht gut war jetzt. Und auch dieses Messer im Rücken halt, ne, dass die FDP ihm da reingerannt hat. Also mein Vater war einfach zutiefst enttäuscht. Und das Gesicht von Helmut Schmidt habe ich bis heute im Kopf. In dem Moment. Diese Wut, diese Enttäuschung, auch diese politische Enttäuschung, so, das war echt krass. Und dann kam dieser komische Mann aus der Pfalz.
Gurkenkönig.
Ja, der Gurkenkönig. unter dem wir dann 16 Jahre gelebt haben. Das hätte man damals auch nicht gedacht.
Nee.
Nach dem komischen Move. Ja, aber so war unser Haus. Also unser Fernseher war auch in so einer Regalwand eingepasst, der war auch nie groß, und außenrum standen Bücher und vor allem Platten mit klassischer Musik. Das war ganz wichtig bei meinen Eltern. Und wie gesagt, das war überhaupt kein bildungsbürgerlicher Haushalt von der Herkunft meiner Eltern her, aber die haben sich das halt drauf geschafft.
Ja, war bei uns ähnlich.
Und die Bücher tatsächlich, da weiß ich immer gar nicht so genau, was mir so reingereicht wurde. Das kam schon doch, meine Mutter hat mich mit Büchern bestückt.
Ja.
Aber ich war auch einfach viel in der Bibliothek.
Stimmt, das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen. Ne? Man war in der Bibliothek und hat da so geguckt, was auch neu kam in bestimmten Regalabschnitten, die dann so abgescannt werden mussten. Das war dann bei dir der Abschnitt Nöstlinge und was noch so?
Na, da, also ich
hast du später dann auch so TKKG und so oder Fünf Freunde oder sowas gelesen?
Ja, doch, ich war in dieser ganzen B-Linie, ne? Diese ganze Enid Blyton, also Fünf Freunde, Honey und Nanny. Das habe ich schon alles gefressen, aber das habe ich mehr so wegkonsumiert, muss ich sagen.
Ja.
Ich hatte dann auch irgendwann ein gespaltenes Verhältnis zu dieser ganzen Honey und Nanny Internatswelt, weil meine Eltern irgendwann damit gedroht haben, dass sie mich in ein Internat stecken, wenn das jetzt nicht langsam mal besser wird, alles mit der Schule. Da hatte ich große Angst vor, das wollte ich nicht, bis ich irgendwann geschnallt habe, dass die sich das gar nicht leisten könnten, mich in ein Internat zu stecken, war ich dann zu groß dafür. Aber ich habe tatsächlich eher aus der Zeit so verbotene Bücher, so ein bisschen, die ich nicht mehr aus dem Kopf krieg, also dann tatsächlich das Bücherregal meiner Eltern, ne? Wo man dann mal heimlich so, ich weiß nicht, meine Mutter hat sehr viel Sidney Sheldon gelesen.
Okay.
Und da wurde immer tierisch gevögelt.
Okay.
So. Und da war ich dann vielleicht so 12 oder so.
Ja, ja.
Das ist dann so Diamantendynastie oder also so ein, eigentlich so das literarische Pendant zu Dallas und Denver Clan, glaube ich, nur dass es richtig zur Sache ging. Und das war dann sowas, was mich echt auch ganz schön beeindruckt hat, die so heimlich da rauszuziehen und da mal so ein bisschen zu blättern, viel zu früh von Dingen zu lesen, von denen ich echt überhaupt keine Ahnung hatte, die mich aber sowohl beeindruckt als auch verängstigt haben gleichzeitig. Und dann auch so, ich weiß, meine Mutter hatte aber auch so Romane von Pearl S. Buck. Und die sahen so schön aus. Die Cover waren so toll.
Oh, was ist denn nochmal Pearl S. Buck? Wer ist das denn nochmal?
Die hat ganz viel über den Orient geschrieben, über Asien. Okay. Und ist, ich meine, sogar Literaturnobelpreisträgerin.
Oh, okay.
Ja, war eine wichtige Autorin. Ich habe nie Pearl S. Buck gelesen, aber ich habe diese Cover da immer rausgezogen bei meiner Mutter, die so hochwertig und so schön aussahen. Und dann dieser Schriftzug, Pearl S. Buck.
Ja.
Da dachte ich immer, dass ich eines Tages auch mal meinen Namen in so einem Schriftzug auf einem Buchcover lesen will, tatsächlich.
Hast du einen zweiten Vornamen?
Nee, mein Name ist sowas von langweilig. Also man kann da einfach nicht Pearl S. Buck draus machen, aber ich fand das immer sehr beeindruckend und sehr schön einfach.
Ja.
Also da tat sich so eine Welt auf, zu der ich überhaupt keinen Zugang hatte.
Okay.
Und das fand ich an diesen aus den Regalen gezogenen Büchern meiner Eltern. Das fand ich ganz, ganz toll.
Also so an so diese Erlebnisse kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war bei mir nicht Sidney Sheldon, sondern meine Mutter war und liest bis heute einfach sehr viel amerikanische Literatur. So rauf.
Aber richtig
und,
Literatur.
Ja, ja, richtig Literatur. So, die hat wahrscheinlich irgendwie, die liest immer sofort jeden T.C. Boyle, wenn er rauskommt, und hat irgendwie alles von Updike gelesen und so. Und damals war das noch so klassisch bei 2001 bestellt, Charles Bukowski. Und das sind Bücher, die kann man sehr gut mit 12 aus dem Regal ziehen.
Deine Mutter hat Bukowski gelesen,
ja, meine
toll.
Meine Mutter hat Bukowski gelesen. Ich weiß noch, Notes of a Dirty Old Man, dass mich das schon sehr, sehr beeindruckt hat, was da auf einmal, also und auch so der Tonfall, in dem das geschildert wurde, weil das wird ja anders gewesen sein als bei Sidney Sheldon, nehme ich mal an.
Das war ziemlich gerade runtergeschrieben, würde ich sagen, Sidney Sheldon.
Ach so, ja, Bukowski also, war auch schon gerade runter. Aber
überraschender
halt so,
runtergeschrieben, glaube ich, als.
Ja, ich meine, gut, so wie der Titel Notes of a Dirty Old Man halt irgendwie auch schon besagt, ne? Und ich kann mich an die eine Anekdote erinnern, meine Mutter hatte irgendeine OP und ist ins Krankenhaus gekommen und hatte dort auch eins ihrer Bukowski-Bücher mit auf dem Nachttisch liegen, im Mehrbettzimmer. Und dann wollten die anderen Leute halt immer, weil man sich gegenseitig so die Bücher ausgeliehen hat. Ah, Frau Möller, was haben Sie denn da? Ach ja, das habe ich noch nicht durch. Das kann ich jetzt
das
nicht
verleihen.
Das
kann ich Ihnen nicht geben. Sorry, das bleibt hier bei mir unter der Bettdecke.
Ja, ungefähr so. Naja, das habe ich aus dem Regal meiner Eltern gezogen. Aber wir wollten ja darüber reden, was du weiterhin noch aus dem Regal oder anderen Regalen gezogen hast.
Ja, das Irre war, nach dieser kurz mal aus dem Regal Zielzeit habe ich bestimmt 4, 5 Jahre überhaupt nicht gelesen.
Ach.
Dann fing ich nämlich an zu pubertieren jugendlich zu sein und habe tatsächlich, ich glaube, also zwischen 13 und 16, 17, würde ich sagen, habe ich fast kein Buch in die Hand genommen. Und ich habe nicht nur privat kein Buch mehr in die Hand genommen, also diese Jugendliteraturschiene, was man da alles so wegkloppt, habe ich komplett ausgelassen. Ich habe es auch geschafft, immer mit sehr, sehr guten Noten durch den Deutschunterricht zu gehen, ohne diese ganze klassische Schuljugendliteratur in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich habe das alles nicht gelesen. Ich habe mich nur mit dem Kindler-Literaturlexikon und meiner Fähigkeit offenbar zu bluffen und viel zu labern, habe ich mich da irgendwie durchgemogelt. Und weil ich in der Zeit einfach, ich habe Musik gehört, ich bin Mofa gefahren und war mit Jungs unterwegs. Also mich hat alles andere nicht interessiert. Ja, wirklich klar. Komplett. Also was hat man da so, Rolltreppe abwärts und solche Sachen, die so in der Schule gelesen wurden.
Kenn
so,
ich nicht.
Sozialkritische Jugendliteratur. Ach so. Ja. Komplett an mir vorbeigegangen. Ja, mitgeschnitten.
Die Welle oder die Wolke. Nee, ja, das genau. Gab's auch alles.
Komplett.
Ne?
Ja, soll mein Sohn jetzt lesen. Interessiert ihn auch nicht. Ist auch jetzt 12. Hat er keinen Bock mehr drauf. Also das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Und das bedauere ich natürlich einerseits, andererseits denke ich, naja, ist auch irgendwie eine Leistung, damit immer so gute Deutschnoten geschafft zu haben, ohne den Kram gelesen zu haben. Mein Leben war halt irgendwie anders aufregend damals.
Ja, das kennen ja die meisten, dass aus unterschiedlichsten Gründen Bücher phasenweise nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen, aber irgendwann kommen sie dann ja wieder zurück. Das Lesen der anderen hört ihr heute mit der Krimi-Autorin Simone Buchholz. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann habt ihr ja vielleicht Lust, mich dabei zu unterstützen. Das wird mir sehr helfen, denn so einen Podcast zu produzieren, das macht eine Menge Spaß, aber ein bisschen Arbeit ist es schon auch. Außerdem habe ich Investitionen, wie zum Beispiel in die Titelmusik und das Grafikdesign und ein bisschen Equipment. Und wenn ihr Bock habt, mir bei alledem unter die Arme zu greifen, dann geht das am besten über Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, der ermöglicht es Leuten wie mir, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Und je mehr davon zusammenkommen, desto unabhängiger bin ich natürlich von Radiosendern und anderen AuftraggeberInnen und kann das Lesen der anderen möglichst lange genauso weitermachen, wie ich es mir vorstelle und wie es euch hoffentlich gefällt. Geht doch einfach mal auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da könnt ihr euch eines von 3 Mitgliedschaftspaketen wählen. Und es gibt neben meinem ewigen Dank natürlich und eurem guten Gefühl auch noch was dafür. Mit ein bisschen Glück nämlich könnt ihr einen 30-Euro Buchgutschein meines Partners Genial Lokal gewinnen. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt aber erstmal weiter im Gespräch mit Simone Buchholz. Ihr erinnert euch, Bücher waren mal kurz weniger wichtig als Jungs und Musik. Dann aber Bücher doch wieder wichtig.
Und dann bin ich tatsächlich sofort zur Erwachsenenliteratur. Und zwar mit einer Mischung aus meinem Englischlehrer und meinem Vater. Also ich glaube dann in der 12. Klasse im Englisch-Leistungskurs hatte ich einen ganz, ganz tollen Lehrer, Mike Helfrich. Der hatte in New York studiert. Deshalb sprach ich auch lange nur amerikanisches Englisch und habe die Briten gar nicht verstanden. Der hat uns in der ersten Stunde Hemingway Short Stories hingelegt auf Englisch. Und das hat mich total weggeblasen. Diese Knappheit der Sprache, wie jemand über einen Schlag oder einen Drink so präzise und genau und doch so viele Gefühle auslösend schreiben konnte, das kannte ich vorher nicht. Sowas hatte ich einfach noch nie gelesen und das fand ich irre toll und habe das dann, glaube ich, meinen Eltern erzählt, so am Abendbrotstisch, und dann sagte mein Vater, ja, ich habe ja auch noch einen Hemingway stehen, kannst du gerne haben. Und das war dann halt eine deutsche Übersetzung, also nicht auf Englisch. Und das ist Hemingways Spätwerk, Der Garten Eden, gewesen, in dem er tatsächlich mit diesem ganzen Großwildjäger und toxischen Männlichkeitsscheiß aufgeräumt hat. Und so eine, also es war ganz kurz, bevor er sich das Leben genommen hat. Es ist ein ganz mildes, zartes und zerbrechliches Buch. Das war meine Leseerfahrung Hemingway. Also ich habe einen Hemingway gelesen, der vollkommen anders ist als die ganzen Hemingway-Klassiker. Und mir war auch lange nicht klar, dass Hemingway eigentlich ganz andere Bücher geschrieben
Aber du hattest ja schon vorher.
Ja, die Short Stories gelesen. Aber das war, glaube ich, auch so eine etwas eingedampfte Schulversion, so eine englische. Da war es vor allem die Sprache, die mich angemacht hat, gar nicht so sehr die Themen.
Mhm.
Und in der Garten Eden, das sind zwei Geschichten in einem Roman. Also es gibt noch eine Erzählung in dem Roman. Die Geschichte geht eigentlich um ein junges Paar, das nach Südfrankreich auf Hochzeitsreise fährt. Und die Frau ist so sehr widerspenstig und sehr unabhängig, sehr eigenwillig. Der Mann liebt das, genau das an ihr und beobachtet sie dabei, wie sie auch während dieser Hochzeitsreise, während diesen paar Wochen immer eigenständiger wird, denn sie lernt eine andere Frau kennen.
Mhm.
Und am Ende verabschieden sich die beiden Frauen aus dem Leben des Mannes und der bleibt allein zurück, trinkt dann natürlich und so. Und in diesem Roman gibt es noch die Geschichte, die im Prinzip Hemingways eigene Kindheit erzählt, nämlich von einem Jungen, der mit seinem Vater auf Großwildjagd gehen muss und einen Elefanten erschießen muss und daran fast zerbricht und das kaum aushält. Yeah. Und das ist so für Hemingway so eben so weich und zart und zerbrechlich, dass ich da auch dann das erste Mal so eine Leseerfahrung hatte, dass ich so weinen musste über ein Buch, was ich vorher nicht kannte und dass mir auch die ganze Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und die Endlichkeit von Leben überhaupt und solche Dinge zum ersten Mal in einem Buch bewusst geworden sind. Und bis heute steht diese alte Ausgabe von meinem Vater aus dem Bücherregal meines Vaters immer noch bei mir ganz prominent im Regal. So ein dicker Wälzer, dickes Hardcover-Ding.
Wie schön.
Ja,
also auch, dass es dann noch dasselbe Buch ist, was du dir dann von ihm gemobst hast.
Ich habe es mitgehen lassen. Stimmt, das habe ich ihm nie zurückgegeben.
Verleihst du eigentlich manchmal Bücher?
Permanent und ich krieg sie nie wieder.
Genau, das ist das machen die Säcke irgendwie so, ne? Alle, denen man Bücher leiht.
Ja, ich gebe Bücher immer zurück. Ich weiß nicht, was die Leute reitet, die Bücher nicht zurückgeben, aber ich verleihe trotzdem immer weiter Bücher, weil ich finde ja, je mehr Menschen dann so ein Buch lesen, desto besser. Aber
machst du das denn auch so mit Büchern? Also ich achte zum Beispiel, weil ich eine relativ kleine Wohnung habe und irgendwie das nicht so dieses Aussehen von irgendeiner gelehrten Stube irgendwie so bekommen soll, versuche ich das zumindest so schmal zu halten, wie es mir möglich ist, was nicht sehr viel ist, um ehrlich zu sein. Und ich finde auch, Bücher sind ja schön in der Wohnung, aber ich habe inzwischen angefangen, Bücher, wo ich nur so, also was ich nicht zu Ende gelesen habe oder was mir irgendwie nicht gefallen hat oder wo ich so gar keine Verbindung zu habe, das bleibt nicht bei mir. Die lege ich dann bei uns im Haus einfach auf eine Fensterbank im Treppenhaus und dann nimmt es irgendwie jemand mit.
Genau, das haben wir auch bei uns im Haus. Wir haben so die ersten Treppenstufen unten.
Ja, genau.
Da ist quasi eine kleine Bibliothek. Also da stellt jeder alles rein und jede stellt alles rein. Und ich stelle da aber nicht nur die Bücher rein, die mir nicht gefallen, sondern ich stelle auch gute Bücher rein, wo ich das Gefühl habe, ach, vielleicht hat da Dagmar Lust drauf, vielleicht hat da Jessica Lust drauf.
Ach, wie schön.
So, also ich stelle die dann schon auch so hin und denke, na mal gucken, wer es nimmt, wer was sagt.
Aber das heißt, du möchtest auch schon Sachen, die du gelesen hast, da hängst du jetzt nicht dran, du musst es nicht bei dir zu Hause aufbewahren.
Das kommt drauf an, also Bücher mit Widmung von Freundinnen und Freunden.
Naja, klar. Ne,
hebe ich immer auf, aber es gibt schon auch, also bei uns weg, wir haben auch eine kleine Wohnung, wir sind zu dritt auf 60 Quadratmetern. Ich wünschte, es könnte aussehen wie eine Gelehrtenstube, das geht aber halt nicht, weil da die anderen beiden auch noch drin wohnen. Und die Bücher sind wirklich, also mein Mann flippt regelmäßig aus, weil ich die halt nicht nur ins Bücherregal stelle, sondern die liegen dann auch noch im Schlafzimmer auf dem Schrank, die liegen auf dem Couchtisch, die liegen dann, die wachsen so neben dem Fernseher hoch. Und ich fange überall in der Wohnung neue Bücherstapel an.
Ja, ja, das mache ich auch.
So, also es sind so sich selbst fortsetzende, nachwachsende Bücherregale, die sich so aus sich selbst herausbauen. Und ab und zu kriegen wir dann einen Rappel und sortieren aus. Also auch im Bücherregal steht es ehrlich gesagt in zwei Reihen. Ne?
Oh, okay.
So, ja, ich habe und da liegt nochmal quer und so. Also es sind viel zu viele Bücher und weil ich dann viele doch nicht weggeben mag und immer auch denke, nee, das lese ich nochmal, das liegt jetzt da schon seit 2 Jahren ungelesen, aber das will ich unbedingt noch lesen.
Mm.
Zum Beispiel City on Fire von, wie heißt der noch? So ein 1000-Seiten-Schinken über den Stromausfall in New York. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Naja, ist
nie
ja
gehört. Gucke ich nach, packen wir in die Shownotes.
Super, super Teil. Also soll ganz toll sein. Ich habe es nie geschafft, es zu lesen, weil es sind 1000 Seiten. City on Fire, ich glaube beim Fischer Verlag erschienen. Das gucke ich jeden Tag an und denke, come on. So, aber ich kann es halt nicht da ins Treppenhaus stellen, weil dann liest es ja mir vielleicht jemand anders weg. Ich habe ein komisches Verhältnis zu Büchern. Ich möchte die immer weggeben, möchte, dass alle das auch lesen können. Ja. Und gleichzeitig kann ich sie natürlich auch nicht so gut hergeben. Vielleicht wie so vieles in meinem Leben. Das spiegelt wahrscheinlich nur.
Interessant. So. Wie so vieles was denn?
Na, ich bin wahnsinnig gut in Loslassen, weggeben, herschenken, Lokalrunden ausgeben.
Ja.
So, und gleichzeitig hänge ich unglaublich an allem. Vielleicht mag ich einfach Abschiedsschmerz ganz gern. Vielleicht ist das so eine Selbstromantik. Ich bin keine Ahnung, was laber ich hier eigentlich?
Ja, weiß ich auch nicht.
Scheiße,
ich denke jetzt gerade irgendwie Lokalrunde ausgeben und dann doch alles selber trinken.
Ja, genau. Ich sag so, ihr dürft alle auf meine Kosten trinken und dann trinke ich aber alles selbst, ja.
Nächstes Buch.
Nächstes Buch passt, glaube ich, zeitlich so ein bisschen zu Hemingway, ist aber natürlich dann, es ist dann die Erweckung der schreibenden Frau.
Okay.
Ja, weil ich habe als Kind viele Frauen gelesen und dann bin in die Erwachsenenliteratur eben aber mit Hemingway eingestiegen und habe auch dann erstmal viele amerikanische Männer gelesen, weil ich das irgendwie auch diesen harten Sound und so, das mochte ich gerne. Und dann habe ich Marguerite Duras in die Finger bekommen und zwar explizit Der Liebhaber, wobei es auch noch ganz, ganz viel andere tolle, gerade journalistische Werke gibt von Marguerite Duras. Und da spürte ich zum ersten Mal, wie sich das anfühlt, wenn man einer starken Frauenstimme zuhört. Also wenn sich da eine weibliche Stimme entgegen aller Konventionen erhebt und klar und deutlich vernehmlich spricht. Das hat mich echt, wow, das hat mich weggeblasen. Und da dachte ich zum ersten Mal, das will ich auch. Und jetzt hat auch Der Liebhaber, ist natürlich auch so ein ganz schmales Taschenbuch. Ich habe es hier in der Übersetzung von, das sollte man ja immer dazu sagen, von Ilma Racusa, was für ein schöner Name.
Oh, das ist so eine Schweizer Lyrikerin.
Ah, siehst du? Ja, okay, das ist auch wirklich, das ist wahnsinnig toll übersetzt und hat ja Marguerite Duras hat immer was von, hat immer ganz viel Rhythmus und Beat und was von Lyrik. Und ich weiß nicht, ob vielleicht haben viele auch den Film gesehen, Der Liebhaber. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Hauptdarstellerin
heißt. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben,
also es geht, es ist eigentlich die Geschichte von Marguerite Duras, die als, die Familie ist, also sie ist in Indochina aufgewachsen, in Saigon. Die Familie hatte ursprünglich mal Geld, also französische Kolonialgeschichte und irgendwie gab es aber den Vater nicht mehr und die hatten dann immer finanzielle Schwierigkeiten. Ich glaube, da ist auch dann mal so eine Plantage abgesoffen oder sowas und sie lebte mit Mutter und Geschwistern in Saigon und das war immer so ein bisschen schwierig, dieses schicke bürgerliche Leben zu halten und eigentlich hatten die alle kein Geld, da wurde auch sehr, sehr viel getrunken. In dem Buch ist eine ganz schwüle, herrscht eine ganz schwüle Atmosphäre und die sehr, sehr junge Ich-Erzählerin in diesem Buch verliebt sich in einen älteren Chinesen. Und einerseits ist das in der Familie natürlich ein Problem, weil die einfach, die ist 14 oder 15, ist aber sehr selbstbewusst, sehr erwachsen, sehr unabhängig, sehr eigenständig, fängt eine Liebesaffäre mit dem an und die Mutter sieht dann aber die Möglichkeit natürlich, weil das ist ein reicher Mann, dass man davon profitieren kann und hält die Tochter quasi, hält sie dazu an, die Geliebte dieses Mannes zu bleiben.
Ja.
Es ist alles auch, es ist traurig, es geht schlecht aus und hat aber schon so eine Noir-Atmosphäre, die ich damals offenbar schon sehr gerne mochte. Also es ist am Ende halt einfach anders scheiße als am Anfang. Also niemand hat wirklich was gewonnen. Aber allein die Atmosphäre in diesem Buch, dieses Schwüle, diese Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte, mit Weiblichkeit, mit Erwachen von Sexualität, mit Selbstbestimmung in einer Struktur, in der das eigentlich gar nicht möglich ist. Das hat mich sehr beeindruckt damals und ich wollte immer aussehen wie das Mädchen in diesem Buch, die nämlich, und das ist wirklich eine schöne Szene in dem Film der Liebhaber, da steht dann die Hauptfigur ganz am Anfang, sie hält sich sehr genau ans Buch und auch im Buch ist die Anfangsszene auf einem Schiff auf dem Mekong und die Ich-Erzählerin steht da sehr jung und sehr explizit angezogen in so einem nudefarbenen Rohseidenkleid mit einem Männerhut, einem Ledergürtel, rotem Lippenstift und goldenen Schuhen. Und das ist eigentlich bis heute das beste Outfit, das ich mir vorstellen kann, ehrlich gesagt. Und ich wollte immer so aussehen. Ich sah nie so aus, weil ich nie so klein und dünn war. Aber ich dachte immer, das ist so ein für mich so ein, tatsächlich so ein ideales Bild von Weiblichkeit, einerseits zerbrechlich sein, selbst um die eigene Zerbrechlichkeit wissen, aber dann total stark sein und komplett drauf scheißen, was alle sagen und sich so anziehen, wie man das gerne möchte. Und wenn dazu ein Männerhut und ein dünnes Kleidchen, roter Lippenstift und goldene Schuhe auf einem Schiff auf dem Mekong gehören, dann soll das so sein. Also das war wirklich, ja, gerade in Kombination dann mit so anderen Stimmen wie Dorothy Parker und Simone de Beauvoir, was ich dann alles zu der Zeit gelesen habe. Also da sind wir so Anfang meines Studiums, glaube ich, so mit Anfang 20. Hat das einen ganz schönen Impact gehabt auf meine Sicht auf die Welt, auf mich selbst und auch auf meine Art des Schreibens, glaube ich. Also den Mut, mit dem diese Frauen ihre Stimmen erhoben haben, gerade diese drei, Marguerite Duras, Dorothy Parker und Simone de Beauvoir, in einer Zeit, in der das gar nicht selbstverständlich war und die auch alle einen Preis dafür gezahlt haben, einen persönlichen, hat mich das schon sehr, sehr eingenordet.
Okay.
Also wie so eine, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe da so eine Aufgabe bekommen.
Als Schriftstellerin?
Ja, also mit dem Begreifen, was die da gemacht haben und welche Widerstände sich in deren Leben getürmt haben müssen, weil sie schreiben wollten und weil sie auch davon leben wollten, da hatte ich das Gefühl, okay, wenn die das geschafft haben, ey komm, dann schaffst du das bitte dreimal, dich da gerade zu machen und Geschichten zu erzählen, mit einer weiblichen Stimme Geschichten von Frauen zu erzählen, Geschichten von Menschen am Rand zu erzählen. Das ist, also ja, als hätte ich da so eine Hausaufgabe bekommen von diesen Schriftstellerinnen. So fühlt sich das manchmal heute noch an.
Aber sag mal, was macht denn das für dich aus? Und vielleicht jetzt nochmal in Bezug auf dieses Buch, also Marguerite Duras, Der Liebhaber, wenn du sagst weibliche Stimme. Das ist ja nicht nur die Thematik und es ist nicht nur ein hautfarbenes Rohseidenkleid mit goldenen Schuhen und ledernem Hut auf dem Schiff auf dem Mekong.
Nein, es geht einfach darum, dass die weibliche Perspektive und die Frauenfiguren im Zentrum der Geschichte stehen und nicht nur Beiwerk sind, wie sie es ganz oft in der Literatur von Männern, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch waren und auch heute immer noch oft sind. Also die Frauenfiguren, die auftauchen, sind entweder schickes Beiwerk oder relativ funktional, also sind nur dazu da, um den männlichen Helden zu spiegeln oder eine gewisse Funktion zu erfüllen. Hure, heilige Mutter, also all diese Figuren sind in Variationen ja immer noch in Literatur von Männern total präsent, aber auch in Filmen oder in Kunstwerken. Und weibliche Stimmen, weibliche Literatur heißt für mich einfach, dass die weibliche Perspektive im Zentrum steht und die Frauenfiguren einfach so ambivalent sind wie auch die Männerfiguren. Mhm. Ja? Und eben kein Verrat an dem Geschlecht einer Figur begangen wird, weil es einfach nur da ist, um so ein bisschen Dekoration noch in den Raum zu stellen.
Ist das dann die, würdest du sagen, das ist auch die Leseerfahrung, die du damals mit diesem Buch unter anderem gemacht hast, was dir so die Augen geöffnet hat? Also ist das dann zum Beispiel, ist das eine Ich-Erzählerin oder ist das, das ist jetzt
Da sind viele Ich-Erzählerinnen dabei in dieser, aber ich glaube, es lief eher subkutan. Also ist das eher was ich dann über die Jahre in meinem eigenen Schreiben noch begreifen musste und was ich erst in der Rückschau überhaupt so einordnen kann, dass das damals passiert ist. Dass diese weibliche Perspektive mich so beeindruckt hat. Also ich habe zum Beispiel, wo ich das ganz, ganz stark hatte, habe ich das jedes Mal als Ärgernis tatsächlich, wenn so jemand wie Knausgård, 6000 Seiten über seinen Alltag hinlegt und das als Literatur gefeiert wird und Frauen, die über ihren Alltag schreiben, aber auf gar keinen Fall Literatur sein können. Das wird dann immer so ein bisschen abgetan, dass weiblicher Alltag ja auch so langweilig ist und weil es auch viel mit Sorgearbeit zu tun hat vielleicht. Und diese Diskrepanzen, die gibt's ja immer noch. Das ist ja immer noch ganz, ganz stark da. Und gegen sowas auch anzuschreiben, das haben die gepflanzt bei mir, absolut. Weil das kann durchaus, das sind keine langweiligen Geschichten, das sind wahnsinnig tolle Geschichten. Auch Dorothy Parker hat Sittengemälde ihrer Zeit da einfach mal mit wenigen Strichen, knallt sie einem um die Ohren. Das ist total toll.
Was wäre denn nach Marguerite Duras das nächste Buch, was du auf dem Zettel hast?
Ja, da...
Und sogar auch auf dem Stapel in dem Fall.
Genau, ich habe sogar auch auf dem Stapel hier und da weiß ich jetzt gar nicht so recht, wie die Reihenfolge ist. Ich glaube, ich habe zuerst dann doch wieder, ich muss wirklich gestehen, dass ich auch immer viel Männer gelesen habe, aber die guten. Dann habe ich Raymond Chandler entdeckt irgendwann, also auch eigentlich im gleichen Atemzug, Jacob Arjouni, und die beiden sind für mich eigentlich so Hand in Hand gegangen. Ich habe die, glaube ich, sogar abwechselnd gelesen. Und da war mir dann irgendwann klar, sollte ich mal wirklich Bücher schreiben, dann wird es sowas in der Art sein müssen. Weil der Sound von Raymond Chandler, den, und jetzt muss man, glaube ich, Arjouni bei mir immer mitdenken, weil die gehören für mich zusammen.
Ja.
Weil Arjouni das für mich geschafft hat, diesen Hardboiled-Sound das erste Mal ins Deutsche zu tragen und auch die Geschichten in eine deutsche Großstadt zu setzen, die mich eben, als ich Raymond Chandler gelesen habe, so angemacht haben. Diese Welt, die ein einziger Schwarz-Weiß-Film ist, aber eben nicht nur Schwarz-Weiß, sondern viele, viele Grauschattierungen vermittelt. Die Welt der gebrochenen Ermittler und der undurchsichtigen Frauen und der Verbrechen, die aber, in denen es nie darum geht, wer was gemacht hat, sondern immer darum geht, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass Menschen so in die Enge gedrängt wurden, dass sie das getan haben? Und im Prinzip ist es ja einfach nur Soziologie und Psychologie, diese Romane. Und das alles in dem wahnsinnig coolen Sound. Man hat halt immer sofort, also ich fühle mich dann immer, wenn ich Chandler lese, fühle ich mich selbst sofort wie Bogart. Ich fühle mich nie wie Lauren Bacall, ich fühle mich immer wie Bogart, muss ich sagen. Und Raymond Chandler ist aber, deshalb sagte ich das vorhin mit einer der guten Männer, der ist eben selbst so eine durch und durch gebrochene und zweifelnde Schriftstellerexistenz auch gewesen, dass ich dem das alles komplett abnehme.
Ja.
Also mein Sohn hat zum Beispiel am gleichen Tag Geburtstag wie Raymond Chandler und er ist 2 Wochen zu früh zur Welt gekommen und dafür danke ich ihm bis heute, dass er es geschafft hat, am gleichen Tag wie Raymond Chandler geboren zu sein.
Achso, du dankst dem Sohn und nicht Raymond Chandler.
Nee, ich muss meinem Sohn dafür danken, ja, dass er es geschafft hat, exakt die 2 Wochen früher rauszukommen, um an dem Tag Geburtstag zu haben, weil das gibt uns beiden eine wahnsinnig schöne Verbindung zu einem meiner absoluten Lieblingsschriftsteller.
Raymond Chandler ist, für alle, die ihn nicht kennen, man kann so sagen, der Erfinder von Noir-Literatur oder einer der Erfinder.
Ja, zusammen mit Dashiell Hammett.
Dashiell Hammett, genau.
Genau. Wenn man Chandler lesen möchte und es noch nicht getan hat, würde ich empfehlen, Der große Schlaf zu lesen, The Big Sleep.
Ja.
In einer wunderbaren Neuübersetzung von Frank Heibert im Diogenes Verlag erschienen, ich glaube vor 2 Jahren. Das ist, also wenn man den gelesen hat, dann weiß man, wie Chandler funktioniert und was daran so faszinierend ist. Und mal gucken, ob das mit Frank Heibert stimmt. Ja, das stimmt. Und dann kann man sich durch das Oeuvre fräsen. Es gibt auch einen tollen Film dazu.
Und es geht eigentlich immer damit los, dass eine, ich weiß nicht, ist es nur in den Filmen? Ich habe die Bücher ehrlich gesagt alle schon wieder vergessen.
Eine Frau kommt eine Treppe runter.
Kommt in dieses Büro rein, wo der Privatdetektiv gerade keinen Auftrag hat und in seinem Büro in Los Angeles rumsitzt, Philip Marlowe. Und es gibt in einem der Romane gibt es doch diese tolle Szene am Anfang, wo da diese Fliege sitzt irgendwie im Lampenschirm oder auf der Tür, auf dem Spiegelglas auf der Tür und die Fliege ist der einzige andere in dem Raum und es passiert irgendwie nichts. Ist das bei The Big Sleep oder ist das bei einem von den anderen
Büchern?
Bei
The Big Sleep ist er am Anfang im Auto und fährt die Hügel um Los Angeles rum hoch und dann kommt diese Frau die Treppe runter, die eine Tochter von seinem Auftraggeber, und wirft sich ihm so ein bisschen merkwürdig in die Arme.
Ach, ja. Ist das, was losgeht mit I Was Dressed for $1 Million oder so?
Warte, können wir sofort nachschauen?
Lies doch mal den Anfang, die Anfänge sind immer so toll. Einfach mal die ersten Absätze oder den ersten.
Es war gegen 11 Uhr vormittags, Mitte Oktober, keine Sonne am Himmel und die klare Luft am Fluss der Berge sah nach hartem, nassem Regen aus. Ich trug meinen taubenblauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und Einstecktuch, schwarze Budapester und schwarze Wollstrümpfe mit dunkelblauem Uhrenmuster. Ich war sauber, rasiert, korrekt und nüchtern, egal wer das merkte. Ich war 100% der gut angezogene Privatdetektiv. Ich hatte einen Termin mit 4 Millionen Dollar.
Ja, genau das.
Wunderbar, wunderbar. Also das ist eine Präzision in Bildern. Der wirft einfach die ganze Zeit mit Bildern um sich, der harte Regen. Der ist halt nicht nur nass, der ist auch noch hart, weißt du, und du hast es sofort im Gesicht und
gleichzeitig habe ich aber, ich konnte mich jetzt, als du es vorgelesen hast, wieder sofort daran erinnern, wo ich zum ersten Mal gestolpert bin beim Lesen, nämlich über die Socken mit dem Uhrenmuster, weil ich immer gedacht habe, also The Big Sleep war nicht der erste Philip Marlowe, den ich gelesen habe und habe gedacht, für so ein Fatzke hätte ich dich jetzt nicht gehalten, dass du irgendwelche Socken mit einem Muster drauf anhast.
Na, er macht es ja nur, weil er Kohle braucht, ne? Der ist natürlich immer pleite.
Ja.
Und der weiß jetzt genau, ist halt ein verdammter Profi. Ich glaube, es gibt niemanden, der so ein Profi ist wie Philip Marlowe. Und der weiß ganz genau, was er anziehen muss, damit er diesen Auftrag bekommt. Weil der hat nie Kohle, der ist immer pleite, der hat ja nie eine Frau, aber eigentlich sehnt er sich total nach Zuneigung und ist furchtbar einsam. Er hat auch meistens immer nur noch so ein bisschen Whisky, bisschen Bourbon da drin in der Flasche und so. Es ist immer nicht genug von allem da.
Und trotzdem macht er dann immer so Sachen wie, ich glaube, das ist in Little Sister, wo sie ihm dann irgendwie so einen Honorarvorschuss zahlt, ganz am Anfang, und er legt den so ganz demonstrativ in den Safe, weil er irgendwie von Anfang an nicht dem Braten nicht traut und dann das Geld natürlich zurückgeben möchte.
Ja, und er rettet auch immer Leute, die er eigentlich nicht retten müsste, ne? Ja. Er rettet auch anderen Leuten den Arsch, also der hat einen ganz merkwürdigen Ehrbegriff und es ist aber natürlich vor allem der Sound in den Büchern, der so speziell ist. Diese Lakonie und trotzdem hat er echt, ich finde, er hat echt viel Gefühl. Also das mich kriegt er immer. Ich lese einen Absatz und habe Gänsehaut und ich kann dir gar nicht sagen, warum.
Ich müsste das auch noch alles nochmal lesen.
Und es macht wirklich, also in der Übersetzung von Frank Heibert macht das auch auf Deutsch sehr, sehr großen Spaß.
Okay. Ist es denn so, würdest du sagen, das hat dich auch so ein bisschen Richtung Schreiben gebracht?
Total.
Das und Marguerite Duras.
Genau, also einerseits dieses Gefühl, dass die weibliche Stimme zu erheben ist und dass das auch ein Auftrag ist. Und diese Art von Sound, die mich so fasziniert hat und immer noch fasziniert.
Ja.
Also wenn es jemand schafft, gehe ich immer noch in die Knie, sofort. Und dann eben im Parallellesen der Kayankaya-Romane von Jakob Arjuni das Gefühl, okay, man kann sowas auf Deutsch machen, das geht.
Ohne, dass es peinlich ist.
Ohne, dass es peinlich ist. Und man kann das auch in einer deutschen Großstadt spielen lassen, ohne, dass es Panne ist. Das funktioniert. Also die Arjuni, die Kayankaya-Romane spielen in Frankfurt, im Bahnhofsviertel.
Ja.
So, und was in Frankfurt im Bahnhofsviertel geht, das geht auch in Hamburg im Hafenviertel.
Das stimmt.
Das funktioniert, das kann man übertragen. Und aus diesem Gefühl heraus, dass es möglich ist, dass es zwar schwer ist, aber dass es möglich ist, habe ich gedacht, irgendwann, ich möchte das zumindest mal versuchen und habe tatsächlich erstmal nur eine Kurzgeschichte geschrieben, die so eine Art Hardboiled-Imitation war. Und habe aber dann gespürt, wie viel Spaß mir das macht einfach. Also da ging es wirklich vor allem um den Fun, um den Ton.
Ja, um das so, also zu prüfen, kann ich das hinkriegen?
Genau, kann ich das hinkriegen? Und dann habe ich auch, wie ich finde, schon 4, 5 Bücher gebraucht. Naja, sagen wir 2, 3, um das so zu entwickeln, dass es für mich auch akzeptabel ist.
Ah, okay, das ist ja ganz interessant. Also das heißt, ich glaube, das hast du mir auch beim letzten Gespräch, was wir hatten, schon mal erzählt. So mit den frühen Versuchen bist du nicht mehr so ganz zufrieden.
Naja,
ne?
Natürlich, also man soll jetzt nicht über sein eigenes Werk schimpfen, aber das ist Frühwerk, da habe ich noch viel versucht. Es ist interessant, weil ich überarbeite gerade Revolverherz, weil die ersten 5 Bücher, die bei Dulmer Knauer erschienen sind, die werden dann alle bei Surkamp erscheinen, in überarbeiteter Neufassung. Und ich überarbeite eben jetzt gerade mein allererstes Buch und sehe dann doch, was da ist. Wo ich es hingekriegt habe, aber wo ich auch merke, aha, okay, da hast du versucht, aber das hat, wäre ja aber auch komisch, wenn keine Entwicklung da wäre. Das ist halt einfach 10 Bücher her. So, und natürlich werde ich das jetzt nicht alles kaputt hauen, aber ich sehe dann schon manchmal mich in meinem eigenen Unvermögen wühlen noch und denke, okay, aber das muss man jetzt vielleicht auch mal so stehen lassen, weil hat ja dann auch einen gewissen Charme. So, ne? Aber da gab es schon eine Entwicklung. Also ich würde jetzt sagen, nach Buch 10, jetzt habe ich es drauf, jetzt habe ich diesen Sound drauf und habe den für mich auch mir so einverleibt und was Eigenes draus gemacht, dass ich da ganz gerade mit stehen kann und sagen kann, ja, jetzt habe ich das weiterentwickelt. Also diese Leseerfahrung, die ich mit Chandler und Arjuni hatte, habe ich jetzt für mich irgendwie in mein eigenes Schreiben integriert und weiterentwickelt und was Eigenes draus gemacht. Aber am Anfang habe ich da schon noch sehr viel versucht und sehr viel probiert. Und ja, aber das war natürlich, es war eine totale Initialzündung, das zu lesen.
Aber was sind das für Sachen, die du jetzt änderst, wenn du so deine eigenen Bücher überarbeitest? Ich stelle mir das schwierig vor.
Super schwierig, weil man kann ja nicht den Plot ändern oder die Figuren oder so. Ich streiche vor allem weg. Also, okay. Aber jetzt auch nicht so grob, ne? Weil dann ist ja nur noch ein halbes Buch da. Aber ich schreibe inzwischen wirklich sehr viel Bone Structure mäßiger, sehr viel verkürzter. Mhm. Lass ganz viel weg, schreibe auch bewusst auf Lücke, damit beim Lesen auch mal so ein Einatmen bleibt, dass man nicht wieder sofort ausatmen kann. Und das mache ich ganz bewusst inzwischen. Also das gehört zu meinem Schreibprozess, aber auch zu meinem Sound, glaube ich. Und in den ersten Büchern oder gerade im ersten habe ich, glaube ich, auch noch viel versucht, zu viel zu erzählen, weil ich vielleicht dann auch noch unsicher war. Und da gehe ich so vorsichtig ran. Ich streich weg.
Ja,
aber okay. So, dass man es hoffentlich nicht so merkt. Also ich will ja auch kein komplett neues Buch draus machen.
Ja, ja. Das ja, auch ja, ja.
Es ist schwierig. Es ist tatsächlich, ich dachte, ja, mein Gott, wie lange braucht mein Lektor immer, um so ein Buch zu relektorieren von mir? So 4 Wochen. Also habe ich das in 4 Wochen überarbeitet. Und ich sitze jetzt mit Unterbrechungen tatsächlich seit Anfang Dezember dran, weil es ist mitnichten einfach nur Lektorat. Ich gehe halt in jeden Satz rein, ne? Also es ist, das heißt nur Lektorat. Lektorat ist eine große Kunst. Aber offenbar ist mein Lektor da sehr, sehr viel besser als ich. Es ist echt eine harte Arbeit. Und es steht mir jetzt auch noch 4-mal bevor. Es ist,
okay. Naja, ich glaube, man ist ja wahrscheinlich bei sowas auch einfach immer ungnädiger und pragmatischer mit den Sachen von anderen Leuten, als man bei sich selbst ist, oder?
Ja. Ja, gnädiger und pragmatischer.
Ja, oder,
genau,
oder,
genau. Also
oder
ich bin so. Auch, ich bin wirklich, ja, ich bin nicht mit großer Gnade mir selbst gegenüber gesegnet. Das stimmt.
Nee.
Mm-mm. Ich bin hart zu mir.
Beim Schreiben oder auch sonst?
Auch sonst. Ich habe gelernt im Laufe meines, ich habe früher total zum Drama geneigt und zu Empfindlichkeit und habe dann durch so ein paar Schläge, die ich so in die Fresse bekommen habe im Leben, gelernt, dass 2 Sachen helfen. A, kein Drama machen, nicht jammern und B, es auch einfach mal aushalten. So.
Okay.
Ich habe gelernt, Dinge auszuhalten, weil ich gelernt habe, dass sie dann auch vorbeigehen. Und dass Tapferkeit oft auch nützlich ist. Und ich habe echt schon ganz schön, also da war schon einiges los bei mir. Und ich habe Leute verloren, ich war schwer krank, also Sachen. Und habe schlimme Trennungen hinter mir und habe gelernt, mach dich gerade, halt's aus, dann geht's auch vorbei. Und so bin ich, glaube ich, auch im Schreiben. Also natürlich habe ich auch oft mal Schreibblockaden und jammer dann auf Twitter rum und so. Aber letztlich hilft ja nur aushalten, sich gerade hinsetzen, weitermachen.
Also das heißt, du versuchst dann auch einfach, wenn du im Schreiben nicht weiterkommst, trotzdem etwas zu schreiben?
Immer.
Zum Beispiel?
Ja. Immer. Ich versuche immer was zu produzieren, jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja, also jetzt Samstag, Sonntag nicht, da ist Wochenende.
Ja, okay.
Es sei denn, ich habe eine Deadline, die ich auch immer habe, aber doch sonst Montag bis Freitag. Also wenn ich auf Reisen bin, dann finde ich es blödsinnig. Aber wenn ich am Schreibtisch sitze, möchte ich auch was produziert haben am Ende des Tages. Und wenn es nur ein Absatz ist, aber einer muss sein.
Aber es gibt tatsächlich so, also den Tag auch im Leben der Schriftstellerin, wo man dann nur einen Absatz hinbekommt.
Ja.
Ja.
Ja, manchmal ist es auch echt nur ein Satz, aber der muss halt dann gut sein.
Ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich immer so das Gefühl hätte, vermutlich ist es doch sehr viel schwieriger, was Kurzes zu schreiben, als jetzt zu sagen, ich produziere einfach mal ganz viel Text, so.
Ja, das kann ich nicht gut. Also ich kann nicht gut einfach nur Text produzieren, weil ich dann eben so ungnädig und so hart zu mir selbst bin und sofort sehe, wenn der Satz nicht sitzt.
Also du streichst dann lieber gleich
sofort
wieder zu.
Also wie oft ich einen Satz lösche, bevor der dann stehen bleibt.
Okay.
Ich schreibe wirklich langsam.
Ja.
Also wo ich schnell bin, sind so meine Kolumnen fürs SZ-Magazin. Aber das ist für mich auch wirklich immer, das ist eine Erholung, das zu schreiben. Das schreibe ich an einem Tag im Prinzip so. Und das ist einfach, das ist eine große Freude. Das geht schnell runter, aber das ist auch, das ist eine ganz andere Form. Da weiß ich, ich fange jetzt an und nach 3500 Zeichen, also nach knapp 2 Seiten, bin ich damit fertig. Und das ist ja wie so einmal joggen gehen oder so.
Okay.
Eine kleine Runde. Und ein Roman ist halt ein 5-facher Marathon. So. Und da weiß ich halt auch, wenn ich jetzt da einen Absatz stehen lasse, der nicht gut ist, dann wird er mich ewig verfolgen. Also er wird wiederkommen bei jeder Überarbeitung, er wird wiederkommen, wenn ich mit dem Buch auf Lesereise gehe, das wird immer wiederkommen. Und,
interessant. Hast du das schon mal erlebt, dass du dann auf Lesereise warst und was vorgelesen hast und dann hast du gemerkt, oh, das ist aber echt nicht gut, was ich da geschrieben habe.
Mit jedem verdammten Buch.
Echt?
Ja, also klar. Man kann es immer besser machen. Die sind nie gut genug.
Und was machst du dann, wenn du da auf der Bühne sitzt und vorliest und dann kommt dieser Absatz? Oder nimmst du dann einfach immer nur Stellen?
Nee, ich halte es aus.
Absätze? Ah ja, natürlich, klar.
Ich halte es natürlich einfach aus, weil auch dann geht es ja vorüber.
Ja. Jetzt liegt unter Raymond Chandler noch Jakob Ayuni, Kayankaya, was ist das? Happy Birthday Türke?
Ja, den habe ich jetzt gar nicht dabei.
Ach, den hast du gar nicht dabei.
Genau.
Ich wollte aber noch ganz kurz sagen, du hast ja eben gesagt, das sind die Guten, ne?
Ja.
So, die beiden. Und das sind ja, also den Jakob Ayuni habe ich mal kurz bevor er viel zu früh gestorben ist, in einem Interview noch kennengelernt.
Oh, wie toll.
Also so ganz kurz, ehrlich gesagt, auch nur.
Ich hätte
aber
den
es war so
gern
ein,
kennengelernt.
Ein ganz, ja, ich habe ihn sehr als so einen sehr scheuen, zurückhaltenden, leisen Mann irgendwie kennengelernt. Was ich mir natürlich in meinem doofen Klischee, obwohl ich wusste, naja, natürlich ist der jetzt kein harter Privatdetektiv, ja, aber trotzdem habe ich ihn mir irgendwie anders vorgestellt, also irgendwie nicht so. Und Raymond Chandler war ja, glaube ich, auch eher so ein distinguierter Typ, ne? Ich meine, der war ja Brite, oder?
Ja, war vor allem aber ein großer Zweifler. Der
ja.
hat so an sich selbst gezweifelt, der hat so darunter gelitten, immer nur Kriminalromane oder Noirs zu schreiben. Der wollte so gern ein richtiger Schriftsteller sein. Ich meine, er gehört zu einem der wichtigsten. Ich glaube, The Big Sleep ist, wenn ich mich recht erinnere, gehört es in so einer New York Times Liste zu den besten 100 Büchern aller Zeiten oder so.
Ja.
Also das ist ja definitiv Literatur. Und der hat ganz im Gegensatz zu interessant Georges Simenon, der immer gesagt hat, ich gewinne den Literaturnobelpreis und ihn nie gekriegt hat. Also der sich immer für einen sehr großen Schriftsteller gehalten hat, hat Raymond Chandler, der im Prinzip genau das Gleiche gemacht hat, nur mit sehr, sehr viel größerer eigener Zerbrechlichkeit, glaube ich. Also Simenon war sehr von sich eingenommen. Raymond Chandler hat immer an sich gezweifelt und das ist mir sehr viel näher, muss ich sagen. Und oh Gott, den hätte ich sogar, ich hätte Jakob Ayuni und Raymond Chandler beide so wahnsinnig gerne kennengelernt.
Ja, manche Wünsche gehen eben nicht in Erfüllung, andere aber dagegen schon. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt Der große Schlaf von Raymond Chandler in der Übersetzung von Frank Heibert besorgen wollt, dann guckt doch einfach in die Shownotes auf daslesenderanderen.de. Da findet ihr alle Bücher, über die wir hier sprechen, mit Links zu meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Verbund von über 700 unabhängigen Buchläden in Deutschland. Da könnt ihr ganz bequem online bestellen und ihr unterstützt dabei gleichzeitig den Buchhandel vor Ort. Ich finde, das ist eine gute Sache. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, wieso geht mir denn dann ein Wunsch in Erfüllung, wenn ich mir das Buch selber bestelle? Okay, stimmt. Aber vielleicht gewinnt ihr ja einen 30-Euro Buchgutschein, den ich hier dank Genial Lokal in jeder Episode verlosen darf. Und zwar unter meinen UnterstützerInnen bei Steady. Wenn ihr sagt, sorry, ich kann oder ich will dafür nicht regelmäßig Geld ausgeben, aber kann ich dich nicht vielleicht irgendwie anders unterstützen? Ja klar, das geht auch. Folgt mir zum Beispiel auf Twitter oder Instagram, verschafft damit den Accounts und damit natürlich auch diesem Podcast hier Reichweite. Abonniert das Lesen der anderen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Empfehlt den Podcast euren FollowerInnen in den sozialen Medien und am besten schreibt mir eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts. Und wenn ihr das macht, den Podcast mit 5 Sternen bewertet und dann auch noch so 1-2 Sätze dazu schreibt,
Wenn ihr davon dann einen Screenshot macht und mir den per Mail zuschickt, dann könnt ihr nämlich auch was gewinnen. Ein Paket mit Büchern von Simone Buchholz, nämlich den aktuellen Krimi, der heißt River Clyde, über den sprechen wir gleich auch noch. Und noch ein paar von den älteren Büchern, damit ihr besser in die Serie reinkommt. Schreibt den Screenshot von eurer 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts einfach an mail@daslesenderanderen.de. Vielen Dank und viel Glück. Und jetzt weiter, viel Spaß im Gespräch mit Simone Buchholz.
Jetzt liegt hier noch ein schönes,
ein sehr buntes
rotes,
Buch.
Gelbes Buch.
Ja, eine alte Ausgabe noch von einer alten Rororo-Ausgabe und zwar Band 1 von insgesamt, glaube ich, 9 Bänden und zwar von den Stadtgeschichten von Armistead Maupin, ganz andere Abteilung. Armistead Maupin hat in den 60er Jahren, glaube ich, angefangen, im San Francisco Chronicles jeden Tag eine Seite zu schreiben mit einem Fortsetzungsroman, der Tales of the City hieß, also Stadtgeschichten. Und ist wirklich jeden Tag in die Redaktion gegangen, in den San Francisco Chronicle und hat da das Schwule und bunte und Underground San Francisco aufgeschrieben. Das Interessante war, dass der San Francisco Chronicle eine eher konservative Tageszeitung war.
Okay.
Yeah. Und die dem trotzdem die Möglichkeit gegeben haben, dieses wilde San Francisco, das auch seins war, in die Zeitung zu heben. Und er hat jeden Tag, der ist jeden Tag da reingegangen in die Redaktion und hat eine Seite abgeliefert, eines Fortsetzungsromans. Und am Ende sind, ich glaube, 9 oder 10 Bände draus geworden. Vielleicht täusche ich mich jetzt da auch. Ich habe das Regal vollstehen mit den Dingern und die habe ich wirklich im Studium, habe ich die weginhaliert, während ich Philosophie und Literatur studiert habe und dann auch echt so ganz hartes Zeug lesen musste, wo man 2 Stunden an einer Seite kaut, habe ich wirklich in meinen Lazy Moments habe ich Armistead Maupins Stadtgeschichten einfach nur mit großer, großer Freude weggelesen, weil der was kann, was finde ich auch eine schriftstellerische Wucht ist und Kraft hat, in ganz normalen, naja, ganz normale Leute oder nein, einfach komplett verrückte Leute so zu erzählen, dass man ihnen wahnsinnig nahe ist, ein ganz, ganz großes Verständnis für sie hat und immer, immer, immer mitgeht. Und ich meine, ich weiß nicht, der hatte, glaube ich, nie einen Plan für diese Figuren, die er da nach San Francisco in die, wie hieß die noch, verdammt, wie hieß die Straße, jetzt muss ich kurz gucken, jetzt finde ich sie nicht, weiß irgendjemand, wie die heißt, haben wir nicht Leser, Hörer zugeschaltet? Barbary Lane, genau, die Barbary Lane, eine fiktive Straße in San Francisco. Da steht das Haus von Anna Madrigal. Anna Madrigal ist die älteste Figur in diesen Büchern. Die ist wahrscheinlich ungefähr so alt wie ich jetzt. Damals fand ich sie sehr alt. Und die vermietet in diesem Haus Wohnungen bis Zimmer, es sind eher Zimmer,
okay. Yeah.
Ist die Vermieterin und da wohnt ein junger schwuler Mann, der heißt Michael Maus, eine Frau aus dem Mittleren Westen, Mary, scheiße, Namen habe ich jetzt vergessen, dann noch eine super ausgeflippte Lebenskünstlerin und ein so ein klassischer Cowboy-Typ, der aber letztlich auch echt einer von den Guten ist und die treibt es so durch die Stadt und Anna Madrigal hilft ihnen dabei, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und ist selbst eine wahnsinnig interessante Figur, weil sie früher mal als Mann bei der US Army gedient hat.
Ah, okay. Interessant.
Und ja, es ist eine herzzerreißende Aufstellung von Figuren und deren Lebensgeschichten. Und ich frage mich eigentlich immer, warum niemand mehr solche Fortsetzungsromane in der Tageszeitung macht.
Würdest du das auch mal gerne machen, Fortsetzungsromane?
Ich würde es sofort schreiben.
Ja.
Ich würde es sofort schreiben, wenn mir jemand die Möglichkeit geben würde, einen vielleicht nicht täglich, aber einen wöchentlichen Fortsetzungsroman zu schreiben, einfach irgendwo anzufangen. Ich würde es sofort machen, sofort.
Tja, okay, wöchentlich, wo könnte das sein? Liebe ZuhörerInnen vom Stern oder von der Zeit.
Ich wäre dabei, sofort.
Die Krimi-Preisträgerin 2019 und ja sowieso auch Absolventin der, ich glaube, Henry-Nannen-Schule, oder?
Stimmt.
Ja.
Vergesse ich immer, ich habe ja eine Ausbildung. Ist ja gar nicht so, dass ich gar nichts kann.
Jetzt habe ich eben schon kurz angedeutet, noch ganz gerne was wissen zu Chastity Riley, die jetzt vorerst, sage ich mal einfach so, prophylaktisch in ihrem letzten Fall ermittelt? Warum denn?
Also, ich muss gleich, die ermittelt gar nicht mehr.
Ach so?
Genau. Also, doch, sie ermittelt eigentlich nur noch sich selbst. Sie ermittelt ihre eigene Familiengeschichte, die Geschichte der Männer in ihrer Familie und der Frauen, aber vor allem die Geschichte der Männer, weil es gibt ja da dieses große dunkle Loch ihres Vaters, der sich das Leben genommen hat, als sie 20 war. Und sie spricht immer, also in 9 Büchern vorher immer nur relativ knapp davon, dass er sich eine Kugel in den Kopf gejagt hat, was ja aber eine ganz brutale Sache ist. Und sie hat ihn gefunden. Und man kann sich ja vorstellen, was das für ein Moment war, wenn da so das Gehirn an der Wand verteilt ist, das Gehirn deines Vaters, weil man jagt sich ja nicht einfach eine Kugel in den Kopf, sondern die kommt auch wieder raus. Also es ist ja ein ziemliches Gemetzel. Darum wird sich mal gekümmert, was eigentlich los war mit dem Vater, was mit dessen Vater los war und mit dessen Vater und was das für Auswirkungen auf die jeweiligen Familien hatte und vor allem, wie das Riley zu der Frau gemacht hat, die sie ist.
Ja.
Und sie versucht es rauszufinden und zwar nicht in Hamburg, sondern in Glasgow und an der schottischen Westküste, weil da ihre Wurzeln sind, weil sie da eigentlich herkommt oder die Familie, also der Vater war ja Amerikaner, aber Amerikaner kommen ja auch immer irgendwoher meistens. Und es gibt noch einen Fall in Hamburg, der wirklich, der dort doch noch ein Kriminalfall ist, aber auch da wird nicht mehr so richtig ermittelt, weil die beiden Polizisten Stepanovic und Calabretta einfach kein großes Interesse daran haben, das aufzuklären.
Ach so.
Die machen so ein bisschen Arbeitsverweigerung. Genau, und das ist der vorerst letzte Band, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die so durch die Mangel gedreht in 9 Büchern. Der ging es einfach auch wirklich schlecht am Ende des letzten Buchs. Und ich hatte das Gefühl, ich muss sie vielleicht mal ein bisschen reparieren. Und die reparierst du ja nicht, indem du ihr einfach so einen Typen an die Seite stellst oder so. Da muss ein bisschen mehr kommen. Deshalb habe ich sie eben in ihre eigene Familie geschickt. Und es gibt Gespenster, es gibt wilde Tiere, es gibt Whisky, es gibt Bier.
So. Das klingt sehr gut. Und wolltest du jetzt mal, abgesehen davon, wie du mit deiner Hauptfigur umspringst, wolltest du auch einfach mal was anderes machen?
Ja, also ich hatte wirklich, also mein erstes Bedürfnis war, der mal ein bisschen Ruhe zu geben und die, wie gesagt, die in so eine Art Reparaturwerkstatt zu schicken. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Zumindest habe ich das Gefühl, weil sie sich sehr leicht und zuversichtlich verabschiedet hat von mir, was ich gar nicht so erwartet hätte. Also wir sind sehr gut auseinandergegangen am Ende. Und ich hatte einfach das Gefühl, nach 10 Bänden brauche ich mal eine Pause und die auch von mir, glaube ich. Mhm. Wir brauchen mal eine Pause voneinander. Ich brauche mal eine Pause vom Kriminalroman vielleicht auch.
Das heißt, du schreibst jetzt was anderes?
Genau, ich sitze jetzt habe jetzt gerade angefangen, einen neuen Roman zu schreiben, aber da muss ich mich noch sehr, 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 sehr vortasten und austesten, was da geht für mich. Und ist aber definitiv kein Kriminalroman mehr. Und ich brauche jetzt auch eine Weile. Also der wird jetzt auch nicht so im Jahrestag rausgehauen.
Mal gucken, vielleicht handelt der ja von einem Haus in einer Straße in Hamburg und da wohnt eine.
Nee, tatsächlich nicht. Das wäre dann der Auftrag der großen deutschen Wochenzeitschrift, den die mir erstmal geben müssten. Nee, das ist tatsächlich, ich kann nur so viel erzählen, es wird auf einem Schiff spielen.
Interessant.
Ja.
Kreuzfahrtschiff.
Nein.
Nein, Frachtschiff.
Mehr sage ich nicht, ohne meinen Anwalt. Nein, ich kann da noch gar nicht viel zu sagen, weil ich da auch selbst noch so vorsichtig und unsicher mit bin und das jetzt erstmal ausprobieren muss, wie es sich denn schreibt, wenn man sich auch nicht an so einer Hauptfigur mehr festhalten kann, die man so gut kennt.
Ja.
Also das, wie gesagt, das wird ein bisschen dauern jetzt, glaube ich.
In der Zeit wirst du wahrscheinlich auch viel lesen.
Ja, ach, ich habe tatsächlich, ich lese
im Bett auf dem Sofa.
Ja, ich würde gern mehr auf der Couch liegen, aber da wird abends oft, da werden viele Serien geguckt von den beiden Männern im Haus und deshalb lese ich wirklich, ich lese sehr gerne im Zug, jetzt fahre ich zurzeit nicht so viel Zug, aber früher habe ich wahnsinnig gerne in der Bahn gelesen, das fand ich immer ganz toll, schwupp, 5 Stunden vorbei und ich lese aber wirklich jeden Abend eigentlich in meinem Bett, also ich gehe… Ist ja nicht so viel los im Moment, deshalb gehe ich früh ins Bett, also sagen wir 9 oder so, dann bin ich bettfein und dann gehe ich ins Bett und mache mir meine ganz tollen Silikonohrstöpsel rein, damit ich nichts mehr höre und dann fange ich an zu lesen und dann lese ich jeden Abend so eine Stunde.
Was bedeuten dir Bücher im Allgemeinen?
Nahrung. wirklich, es ist
von Mira Lobe, Christine Nöstlinger, Ernest Hemingway, Marguerite Duras, Raymond Chandler, Jakob Arjouni und Amistad Maupin. Links dazu findet ihr auf daslesenderanderen.de in den Shownotes zur Episode. Die führen dann zu Genial Lokal, dem Verbund aus 700 unabhängigen Buchhandlungen, meinem Kooperationspartner. Da könnt ihr auch Simones Bücher bestellen. Ihr aktueller Krimi, River Clyde, Abschluss der Reihe um die Staatsanwältin Chastity Riley, ist ab dem 7. März überall zu kriegen. Und wenn ihr für das Lesen der anderen auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Rezension schreibt und mir einen Screenshot davon an mail@daslesenderanderen.de schickt, dann gewinnt ihr mit etwas Glück vielleicht auch ein kleines Paket mit Simones Büchern. An der Verlosung für den 30-Euro-Buchgutschein nehmt ihr automatisch jedes Mal teil, wenn ihr das Lesen der anderen mit dem 5- oder 10-Euro-Paket bei Steady unterstützt. Guckt doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Die ersten Gutscheine habe ich schon verschickt und wenn sie bei euch ankommen, liebe Gewinner, liebe Gewinnerinnen, dann lasst doch mal von euch hören. So, habe ich noch was vergessen? Ach ja, genau. Ich bin selbst mal wieder zu Gast in einem Podcast gewesen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Nämlich eine der HörerInnen von Das Lesen der Anderen ist Konstanze und die macht den Podcast Hört Hört für Pool Artists. Und in Hört Hört geht es um Podcast-Empfehlungen und es kommen auch regelmäßig PodcastmacherInnen zu Wort. Und ich wurde in einer der letzten Episoden von Konstanze interviewt. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr mögt, hört da doch mal rein. Ich verlinke euch die Podcast-Episode von Hört Hört auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Episode. So, das war's jetzt auch für diesmal bei Das Lesen der Anderen. Das nächste Mal geht es dann hier weiter mit einem lesenden Politiker, nämlich mit dem Co-Bundesvorsitzenden der Grünen, mit Robert Habeck. Ich sag für diesmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.